Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist.
Apolut. Tagesdosis.
Two times finally tell the truth, but no one understands it. Die beiden Flaggschiffe des transatlantischen Mainstreams, die amerikanische New York Times und die britische The Times, erzählen endlich die Wahrheit und Einzelheiten über die direkte Beteiligung der USA und Britanniens an dem Abwehrkrieg der Ukraine gegen den unprovozierten russischen Angriffskrieg, aber keiner versteht sie, schon gar nicht unser sogenannter selbsternannter Qualitätsjournalismus. Ein Kommentar von Bodo Schickentanz. Gut, liebe Leser, das gleich vorweg. Der Begriff Wahrheit ist eine heikle Angelegenheit, wenn es um Politik geht und wenn es um Krieg geht, erst recht. Denn es heißt ja so schön und absolut richtig, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Und in der Politik ist Wahrheit immer nur ein Annäherungswert, dessen Distanz zur objektiven Wahrheit durchaus sehr stark variieren kann. Aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich den Begriff Wahrheit hier mal verwenden werde, auch wenn er letztlich immer nur unter diesen Vorbehalten gesehen werden muss, die ich eingangs kurz erwähnt habe. Und lassen Sie mich auch vorwegschicken, dass ich finde, dass die Hauptaufgabe des Journalismus, sofern er als vierte Macht fungieren will, darin bestehen sollte, diesen Annäherungswert an die Wahrheit so klein wie nur irgend möglich zu halten. Und wenn er dann noch kompetent ist und diese Wahrheit dem Leser, Zuschauer nachvollziehbar erklärt, dann hat er schon viel erreicht. Darüber hinaus kann der Journalismus noch eine Empfehlung oder Schlussfolgerung zur gelieferten Erklärung abgeben. Das ist allerdings schon die Königsklasse, denn diese könnten ja auch falsch sein und viele Journalisten, gerade aus unserem sogenannten selbsternannten Qualitätsjournalismus, halten sich da eher bedeckt oder ziehen sogar Experten zu Rate, hinter denen sie sich dann verschanzen. Denn Feigheit scheint im Mainstream-Journalismus inzwischen als eine Tugend angesehen zu werden, was auch zu dem desaströsen Zustand des Qualitäts-Mainstreams geführt hat, was mich immer wieder dazu bringt, in Anlehnung an eine seiner eigenen Schutzkampagnen gegen uns freie Medien und Querdenker, sie, also die sogenannte selbsternannte Qualitätspresse, absichtlich provokant als Wahrheitsleugner zu bezeichnen. Was eventuell durch meinen Artikel hier deutlicher wird, warum das eine längst überfällige Provokation ist und am Ende sogar auch eine Annäherung an die Wahrheit in sich birgt, die durchaus überraschen könnte. Ich möchte mit dieser Tagesdosis, die ja journalistisch gesehen ein Kommentar ist, mich mal bis zur Königsklasse vorwagen, was eher unüblich für einen reinen Kommentar ist, aber anders schaffe ich es nicht, meinen Gedanken nach hinten hin abzurunden. Na dann wollen wir mal. Und wieder mal möchte ich das Bild der Elefanten bemühen, die im Raum stehen. Erst war es nur einer, in Gestalt eines Artikels der New York Times mit der Headline, Zitat, The Secret History of America's Involvement in the Ukraine War. Zitat Ende. Die Partnerschaft, die geheime Geschichte des Ukraine-Krieges. Dazu stand in der Subline, Zitat, dies ist die unerzählte Geschichte der verborgenen Rolle Amerikas bei ukrainischen Militäroperationen gegen die russischen Invasionsarmeen. Zitat Ende. Das war am 30. März 2025 und sorgte schon für viel Aufsehen und Fragezeichen über den Köpfen in Politik und Medien. Doch dann brachte die britische The Times auch einen Artikel heraus, am 12. April 2025 mit der Überschrift, Zitat, The Untold Story of Britain's Pivotal Role in Ukraine, Zitat Ende. Die unerzählte Geschichte der entscheidenden Rolle britischer Militärchefs in der Ukraine. Darunter war vorab zu lesen, Zitat, das Ausmaß der britischen Beteiligung an der Frühjahrsoffensive 2023 gegen Russland, die Last-Minute-Vorstöße nach Kiew, Die Schlachtpläne und Geheimdienstinformationen blieb weitgehend im Dunkeln. Bis jetzt. Zitat Ende. Tja, und da stehen sie nun, die beiden kapitalen Elefanten der weltbekannten Giganten, unter den Zeitungen und mit ihnen zusammen unzählige, noch gigantischere Fragezeichen über den Köpfen des gesamten Journalismus, was an sich eigentlich schon mal eine ideale Voraussetzung für guten Journalismus sein könnte, denn beide Artikel sind echte Meisterleistungen investigativer Recherche. Oder geschwätziger Geheimdienste, aber so ganz genau will ich es gar nicht nehmen. Vergessen Sie das einfach ganz schnell wieder, es wird eh ein harter Ritt, den ich mit Ihnen vorhabe. Ich denke, dass man sagen kann, dass der Abstand der beiden Artikel zur objektiven Wahrheit klein genug ist, sie mal als solche zu bezeichnen. Damit lassen sowohl die USA als auch die Briten endlich mal die Katze aus dem Sack, was die jeweiligen konkreten Verwicklungen unserer beiden Grundsteinleger der NATO in den Ukraine-Krieg angeht. Der Krieg, der seit April 2022 durch den angeblich unprovozierten Angriffskrieg der Russen, so betonen es die Qualitätsmedien ja gebetsmühlenartig, eine neue Dimension erreicht hat, die nun schon seit über 3 Jahren über 1 Million Menschenleben gekostet hat, so die vorläufigen Schätzungen, bei denen alle Medien ja immer betonen, dass man das nicht unabhängig prüfen könne, was man bei Kriegen, während sie im Gange sind, nie kann. Fakt ist aber, ich denke, daran sind wir uns alle einig, es gibt zu viele Opfer, zu viel Leid, zu viel Zerstörung und doch will dieser abartige Wahnsinn kein Ende finden, so scheint es zumindest zur Zeit. Allein über die Gründe und Verantwortlichkeiten dafür streitet man auf allen Ebenen, in der Politik und in den Medien. Auffällig an den beiden Elefanten ist, dass sie fast wie Zwillinge wirken. In der Aussage ihrer Head- und Sublines und, so viel verrate ich schon mal vorweg, inhaltlich und in ihrer Bedeutung könnte man sogar von siamesischen Zwillingen sprechen. Gemeinsam plaudern sie zumindest alles das aus, was zuvor noch als Lüge, russische Propaganda oder Desinformation verpönt wurde und natürlich, wie könnte es anders sein, auch die allzeit beliebte Wunderwaffe gegen unliebsame Wahrheiten, der CIA-Verschwörungstheorie, kam dabei wieder als Totschlagargument flächendeckend zum Einsatz. Ohne diese US-Wunderwaffe wäre, so scheint es, im Grunde der gesamte politische und mediale Mainstream vollkommen, um in der Sprache der Zeit zu bleiben, kampfuntauglich im tobenden Informationskrieg, der ja auch ein Propagandakrieg ist, bei dem, wie sich nun offenbart, was mich im Grunde nur zum Gähnen bringt, alle Seiten mit unentwegten Schlägen unter die Gürtellinie arbeiten. Frage ist nur, wer mehr? Aber dazu komme ich noch. Fakt ist, nun ist die Katze aus dem Sack. Die USA und die Briten sind im Endeffekt schon seit Beginn der Invasion Russlands direkte Kriegspartei. Was im sogenannten selbsternannten Qualitätsjournalismus dergestalt weggekuschelt wird, dass, Zitat, gewisse Experten das ja schon immer vermutet hätten, Zitat Ende, und das somit gar keine Überraschung sei. Tja, nur diese Experten waren nie die Kronzeugen der Mainstream-Berichterstattung, sondern nur dessen Ziel bei ihrem so qualitativ hochwertigen, ich nenne es mal polemisch, Anspuckjournalismus. Und damit hier alle wissen, was die Kernaussagen der beiden Elefantenartikel waren, fasse ich sie mal kurz mittels Stichpunkten zusammen anhand von Pressezitaten verschiedener Mainstream-Organe, zunächst die New York Times. Geheimdienstoperationen. Seit 2014 baute die CIA ukrainische Geheimdienste, HUR, auf, finanzierte Spionagebunker entlang der russischen Grenze und trainierte Eliteeinheiten wie die Einheit 2245. Diese sammelten Daten über russische Militärbewegungen, knackten Verschlüsselungen und lieferten Informationen, die für Angriffe genutzt wurden. Wiesbaden als Kommandozentrale. Ab 2022 koordinierten US- und ukrainische Offiziere in der US-Basis in Wiesbaden täglich Angriffsziele, Points of Interest. Amerikanische Geheimdienste lieferten präzise Daten für Angriffe auf russische Kommandozentralen, zum Beispiel die 58. Armee in Cherson. Direkte Unterstützung. Die USA schickten Militärberater nahe die Front, lieferten Zieldaten für HIMARS-Angriffe und erlaubten 2024 begrenzte Langstreckenangriffe auf russisches Gebiet. Ein europäischer Geheimdienstler sagte, sie sind jetzt Teil der Tötungskette. Spannungen. Es gab Differenzen, zum Beispiel über die ukrainische Offensive 2023, die die USA als zu ambitioniert sahen. Die Ukraine warf den USA Vorsicht vor. Politischer Druck. Der Artikel deutet an, dass die Enthüllungen die Republikaner drängen sollen, die Finanzierung fortzusetzen, da die Ukraine ein Handlanger der US-Interessen sei. Und wenig später die britische The Times zur Rolle des britischen Militärs in der Ukraine. Direkte Präsenz. Britische Generäle wie Admiral Anthony Radekin waren regelmäßig in Kiew, anders als US-Offiziere, die Wiesbaden bevorzugten. Sie trugen teils Zivilkleidung, um diskret zu agieren. Storm Shadow-Raketen. Nach Lieferung der Storm Shadow-Marschflugkörper schickte Großbritannien Spezialisten, um ukrainische Jets auszurüsten und Personal zu schulen. Diese Raketen trafen russische Ziele. Frühjahrsoffensive 2023. Radekin und General Jim Hockenhull planten mit ukrainischen Kommandeuren, zum Beispiel Saluzhny, die Offensive. Sie trafen sich 2022 bis 2023 an der polnisch-ukrainischen Grenze, um Schlachtpläne zu schmieden. Vermittlerrolle. Britische Militärs hielten die Zusammenarbeit zwischen Kiew und Washington zusammen, da die USA zurückhaltender waren. Ergebnis: Trotz britischer Unterstützung scheiterte die Offensive, was die Times auf ukrainische Schwächen zurückführt, nicht auf britische Planung. Bei den Originalen gab es natürlich noch eine Menge Details und Namen von Personen der jeweiligen Militärs, Geschichten zu Waffen und Standorten, an denen man geholfen habe, die Ukraine zu unterstützen in ihrem heroischen Abwehrkampf gegen den russischen Aggressor, was sie ja auch zu Helden macht, die es im Grunde sogar noch besser gekonnt hätten, wenn die doofen Ukrainer auf sie gehört hätten und die Politik mehr Material zur Verfügung gestellt hätte, so viel schon mal zu diesem Punkt, was den Tenor der Mainstream-Berichterstattung angeht. Der Tenor der Schlussfolgerungen der Artikel in Bezug auf das eigentliche Thema, eben der direkten aktiven Kriegsbeteiligung westlicher Militärs gegen die Russen, war paraphrasiert zu Kernaussagen zusammengefasst. New York Times, Zitat: Die USA waren unverzichtbar für die ukrainische Kriegsführung, indem sie Aufklärung, Strategie und Technologie lieferten, die Kiews Geheimwaffe gegen Russland wurden. Zitat Ende. Zitat: In Wiesbaden legten Offiziere täglich Ziele fest, die ukrainische Angriffe auf russische Schlüsselpositionen ermöglichten. Zitat Ende. Zitat: Die Partnerschaft war so eng, dass die CIA auch andere europäische Dienste einbinden wollte, um gegen Russland zu operieren. Zitat Ende. Und da sich nun herauskristallisiert hat, dass die Briten noch etwas direkter in den Ukraine-Konflikt involviert waren, also quasi das gemacht haben, wofür sich die USA zu fein waren, gehe ich auf die Kernaussagen der The Times etwas detaillierter ein. Direkte Präsenz britischer Generäle in Kiew. Kernaussage: Britische Militärchefs wie Admiral Tony Radekin waren regelmäßig in Kiew, oft in Zivilkleidung, um diskret zu operieren, im Gegensatz zu den USA, die Wiesbaden bevorzugten. Paraphrasiertes Zitat: Während amerikanische Generäle selten in die Ukraine reisten, waren britische Militärchefs wie Radekin ständig vor Ort, manchmal unerkannt in Zivil, um Kiews Kriegsführung direkt zu steuern. Planung der Frühjahrsoffensive 2023. Kernaussage: Britische Generäle, darunter Radekin und Jim Hockenhull, entwickelten mit ukrainischen Kommandeuren, zum Beispiel Valery Saluzhny, Schlachtpläne für die Offensive, inklusive Treffen an der polnisch-ukrainischen Grenze. Paraphrasiertes Zitat: In geheimen Treffen, etwa im August 2023 an der polnischen Grenze, schmiedeten britische und ukrainische Generäle Pläne für eine Großoffensive, die Russland zurückdrängen sollte. Storm Shadow-Raketen und Ausbildung. Kernaussage: Großbritannien lieferte Storm Shadow-Marschflugkörper und schickte Spezialisten, um ukrainische Jets auszurüsten und Personal zu schulen, was präzise Angriffe ermöglichte. Paraphrasiertes Zitat: Britische Experten rüsteten ukrainische Flugzeuge mit Storm Shadow-Raketen aus und schulten Piloten, um russische Ziele effektiv zu treffen. Vermittlerrolle zwischen Kiew und Washington. Kernaussage: Britische Militärs hielten die Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und den USA zusammen, da Spannungen, zum Beispiel über die Offensive, auftraten. Paraphrasiertes Zitat: Die Briten waren der Klebstoff, der Kiew und Washington verband, indem sie Differenzen über Strategien glätteten und die Koalition stärkten. Geheime Operationen und Informationssammlung. Kernaussage: Britische Militärs sammelten nachrichtendienstliche Daten über russische Bewegungen und unterstützten Kiew mit taktischem Wissen, oft ohne öffentliche Kenntnis. Paraphrasiertes Zitat: Hinter den Kulissen lieferten britische Offiziere entscheidende Informationen über russische Truppen, die Kiews Angriffe präziser machten. So viel zum Inhaltlichen der beiden Elefanten und ihrer aus den Säcken gelassenen Katzen. Bleibt die Frage aller Fragen. Und was sagt uns das jetzt und warum kommt das gerade jetzt und auch noch so prominent in den beiden Times der Angloamerikaner? Was diese Frage betrifft, möchte ich hier auf Thomas Röper und Dirk Pohlmann verweisen, die sich dazu sehr kompetente und intensive Gedanken gemacht haben und ich hier kein Ende finden würde, wenn ich das auch noch aufdröseln würde. Und bei diesen beiden wirklich unabhängigen Experten sind sie sehr gut aufgehoben. Mich treibt vielmehr die Frage um, wie geht unser sogenannter selbsternannter Qualitätsjournalismus damit um? Nun, diese Frage, und das für sich genommen ist schon schlimm genug, ist leicht und kurz beantwortet. Die Schar der Wahrheitsleugner unseres Mainstreams, was in diesem Fall fast wörtlich zu nehmen ist, nimmt es zur Kenntnis, ohne sich darüber erkennbar den Kopf zu zerbrechen. Man tut ab, verharmlost, ignoriert vollkommen unkritisch die Brisanz und kehrt wieder zur üblichen Kriegstreiberei und Panikmache zurück und die daraufhin logischerweise unumgängliche Befürwortung der Erhöhung der Militärausgaben wird weiter in Dauerschleife unter Berufung auf die Massalas, Gresslers, Majors, Kiesewetters und Strack-Zimmermanns geradezu PR-strategisch vorangepeitscht und da man die ihnen so treu ergebenen, was hier schmerzlich doppeldeutig ist, Leser und Zuschauer schon so sturmreif geschossen hat, fällt auch keinem das im Grunde offensichtliche Gesamtbild auf, wenn man sich mal die Zeit zum Nachdenken nehmen würde und ein paar Schritte zurückgeht. Und jetzt kommen wir zur anfangs schon angesprochenen Königsklasse des Journalismus, an der ich mich jetzt mal versuchen möchte. Wir wissen nun endlich, durch die beiden Artikel in den beiden Times unserer englischsprachlichen Freunde, dass Politik und Mainstream-Medien die ganze Zeit gelogen haben und die Russen und Putin vollkommen zu Recht alles andere als begeistert darüber waren, was in der Ukraine passierte, ab 2014. Wir freien Medien haben darüber berichtet, so gut wir konnten und, was ab 2014 zu ermitteln war, veröffentlicht. Und in unseren Vermutungen und Schlussfolgerungen haben wir schon das publiziert, was nun schwarz auf weiß vorliegt. Allerdings wurden wir freie Medien gerade deswegen als Desinformanten, Russlandversteher und Verschwörungstheoretiker verunglimpft. Seit Beginn der Eskalation zum Angriffskrieg der Russen im April 2022 bekamen wir immer mehr Hinweise, dass wir immer schon sehr richtig lagen und schlussendlich sogar absolut kompetente Unterstützung. Ein weltweit renommierter Experte wie Professor Jeffrey Sachs ist in den USA von einem freien Medium zum nächsten getourt und hat es zu Protokoll gegeben, was da in der Ukraine für ein Schmierenstück läuft. Gottlob hat sich da kein sogenannter selbsternannter Qualitätsjournalist rangewagt, Jeffrey oben genanntes zu unterstellen. Sie hätten sich auch alle komplett lächerlich gemacht, denn Sachs ist ein wirklicher Experte aus erster Hand und nicht so ein Expertendarsteller, wie die, die der Mainstream uns buchstäblich pausenlos über die Sender schickt oder ihre gedruckten Sinnlosigkeiten publiziert. Und jetzt gehen wir noch ein Stück zurück, weiter weg vom Gesamtbild, um es ganz zu erfassen, und schauen uns an, was denn vor dem sogenannten unprovozierten russischen Angriffskrieg in der Ukraine als Hilfe geleistet wurde, was alles samt und sonders auch militärisch nutzbar war und immer schon sein sollte. Etliches ist ganz unzweideutig rein militärischer Natur. Nach der Krim-Annexion bzw. Sezession, auch letztlich eine Frage der Interpretation, wofür sich unter anderem Frau Gabriele Krone-Schmalz ins Zeug geworfen hat, aber da sie zu Russland versteherisch argumentierte, lud man sie irgendwann einfach nicht mehr ein, in den Elfenbeinturm des Mainstreams. Sie gibt sich aber nicht geschlagen und ist im Netz zu finden mit hervorragenden Vorträgen. Also bei dieser, nennen wir es neutral, Übernahme der Krim, bei der übrigens kein einziger Schuss gefallen ist und kein Stein vom anderen gefallen ist, kurz nach dem Maidan-Umsturz, bauten USA, NATO und Großbritannien militärische Strukturen in der Ukraine auf, die Spannungen mit Russland zu schüren. Das Yavirov-Trainingszentrum Westukraine war seit 2015 zentral. US- und NATO-Truppen schulten etwa 10.000 ukrainische Soldaten in Taktik mit Ausrüstung wie Nachtsichtgeräten. Die CIA finanzierte ab 2014 12 Geheimdienstbunker entlang der ukrainisch-russischen Grenze, um Daten zu sammeln und Eliteeinheiten wie Unit 2245 zu trainieren. Diese wurden als Bedrohung wahrgenommen. Waffendepots lagerten ab 2014 nicht tödliche Hilfe, zum Beispiel Fahrzeuge, ab 2017 tödliche Waffen wie Javelin-Raketen, ungefähr 1400 Stück, koordiniert über Logistikzentren in Lviv und Kiew. Cyberzentren, seit 2014 von der NSA unterstützt, sicherten ukrainische Kommunikation gegen Angriffe. Großbritannien schulte via Operation Orbital 22.000 Soldaten und lieferte NLAW-Waffen, ergänzt durch MI6-Daten. Die US-Militärhilfe betrug 3,1 Milliarden US-Dollar, 600 Millionen 2014 bis 2016 nicht tödlich, 2,5 Milliarden 2017 bis 2021 Javelin, Stinger, 1 Milliarde 2022 vor Einmarsch. Diese Unterstützung stärkte die Ukraine, wurde aber als Provokation kritisiert. Die Tiefe, besonders der CIA-Bunker, nährt Zweifel an westlichen Verteidigungsnarrativen, wie Jeffrey Sachs betont. Die Geheimhaltung deutet auf strategische Ziele jenseits humanitärer Hilfe. Erinnern wir uns kurz in diesem Zusammenhang an die als russische Propaganda verschrienen Worte von Russlands Außenminister Sergei Lavrov. Zitat: Die westlichen Staaten, allen voran die USA und die NATO, kämpfen direkt gegen Russland, indem sie die Ukraine mit Waffen, Geheimdienstinformationen und Trainern versorgen. Sie haben Kiew zu einem Brückenkopf gegen uns gemacht mit dem Ziel, Russland zu schwächen. Zitat Ende. Und dann erinnere ich nochmal, was Professor Sachs zu den Vorfällen in der Ukraine Ende 2013, Anfang 14 auf dem Maidan gesagt hat, um das Gesamtbild noch weiter nachzuschärfen. Zitat: Der Maidan-Aufstand 2014 war kein spontaner Volksaufstand, sondern ein von den USA unterstützter Putsch, um die Ukraine in die westliche Einflusssphäre zu ziehen. Dies provozierte Russland und legte den Grundstein für den Krieg, den wir heute sehen. Zitat Ende. Dazu haben wir ja auch noch den rauchenden Colt in Bezug auf die Friedensverhandlungen in Istanbul im März bis April 2022 von keinem geringeren als dem türkischen Staatschef Präsident Recep Tayyip Erdogan angeschoben, zu denen unter anderem auch Gerhard Schröder hinzugezogen wurde und die den Einmarsch Russlands in die Ostukraine hätten abwenden können, bevor er überhaupt losging. Und durch das Scheitern inzwischen schon über 1 Million Tote zu beklagen sind, eben durch jenen vermeintlich unprovozierten Einmarsch, wie wir es doch bisher im gesamten Mainstream rauf und runter gebetet bekommen haben. Auch hier verweise ich wieder und gerne auf Professor Sachs, denn er macht solche Aussagen ja nicht zum Spaß und sein Bemühen, diese Wahrheiten in die Welt zu tragen, wo immer es ihm möglich ist, ist doch kein Hobby von ihm, sondern er tut es geradezu schon aus Verzweiflung, da die sogenannten selbsternannten Qualitätsjournalisten ihn standhaft ignorieren. Und ich mich immer frage, haben die keinen Internetzugang oder ist der nur beschränkt auf dpa, AP, Reuters und wie sie alle heißen, wo diese Vertreter ihrer Zunft ihre Informationen vorgekaut bekommen? An dieser Stelle muss ich Dr. Daniele Ganser erwähnen, der schon 2015 einen Vortrag in Berlin gehalten hat über den Putsch auf dem Maidan, was bei damals noch KenFM, heute Apolut, über YouTube zu sehen war und über 2 Millionenfach aufgerufen wurde. Und doch scheint kein sogenannter selbsternannter Qualitätsjournalist darunter gewesen zu sein. Und zu diesem Zeitpunkt waren sie selbst ja noch unter anderem mit Panorama und Monitor auf der richtigen Spur. Ganser hat allerdings im Gegensatz zum ÖRR zu Ende recherchiert und es öffentlich kundgetan. Aber wer hört schon auf Ganser, diesem laut Mainstream Pseudowissenschaftler und laut Wikipedia Verschwörungstheoretiker? Also greife ich erneut auf Sachs zurück, denn er bringt es sehr schön komprimiert auf den Punkt, was in Istanbul hätte geschehen können, wenn die angloamerikanischen Transatlantiker es nicht wissentlich und willentlich zunichte gemacht hätten. Was Dr. Daniele Ganser übrigens auch in seinen Vorträgen die ganze Zeit über dazu sehr detailliert und richtig deutlich gemacht hat, inklusive der ganzen weiteren Entwicklung, weil er ebenso wie Sachs ein echter Experte ist, in vielen Dingen sogar tiefer in die Materie geht als der vollkommen zu Recht hochgeschätzte Professor Sachs, der dazu Folgendes zu Protokoll gab. Zitat: Die Friedensverhandlungen in Istanbul im März und April 2022 waren ein ernsthafter Versuch, den Krieg zu beenden. Die Ukraine bot Neutralität an, was Russlands Hauptanliegen war. Doch die USA und Großbritannien drängten Kiew, weiter zu kämpfen, weil sie eine Schwächung Russlands wollten. Das war ein tragischer Fehler, der Hunderttausende Leben gekostet hat. Zitat Ende. Ich könnte jetzt noch weit ausholen, aber ich bin eh schon zu lang für eine normale Tagesdosis hier bei Apolut. Also komme ich jetzt zu meinem Fazit, zu dem Sie, liebe Leser, eventuell auch schon gekommen sind, wenn Sie bis hierhin aufmerksam mitgedacht haben, wozu ich Sie ja von Herzen zu ermuntern versuche, denn letztlich liegt es ohnehin bei Ihnen, was Sie aus meinem Artikel schließen. An dieser Stelle zitiere ich wieder mal Immanuel Kant, Zitat: Sapere aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Zitat Ende. Wenn ich es geschafft habe, Sie genau dazu zu bringen, dann sehe ich meine Aufgabe als Journalist erfüllt. Zusammen mit den Fußnoten, die ich nur empfehlen kann, gerade für die, die diesen Beitrag als Podcast hören, habe ich Ihnen versucht, alles an die Hand zu geben, was in dieser Länge des Artikels möglich ist, und so kann ich jetzt auch zu einem recht raschen Ende kommen. Dieser ganze Krieg, inklusive des ostukrainischen Bürgerkriegs, hätte niemals stattfinden müssen, denn die Russen wollten ihn nie, die Ukrainer haben ihn nicht verdient, in Anbetracht des unermesslichen Leides, das sie ertragen mussten und leider immer noch müssen, denn der Westen hat die Ukraine nur benutzt, für kaltherzige, menschenverachtende Geopolitik gegen Russland. Er hätte nie stattfinden müssen, wenn der sogenannte selbsternannte Qualitätsjournalismus seine ureigene Aufgabe als vierte Macht wahrgenommen hätte und sich nicht zum Vasall der Kriegstreiber und Propagandisten gemacht hätte mit ihren absolut voreingenommenen transatlantischen Expertendarstellern. Und das Schlimmste ist derzeit, dass die USA und Russland endlich eine dauerhaft friedliche Lösung anstreben, die eventuell sogar weit mehr als nur Frieden in der Ukraine schaffen könnte. Die Europäer allerdings, zumindest die Koalition der Willigen, arbeiten mit aller Macht dagegen. Und von unserem Präsidentendarsteller Selenskyj will ich gar nicht erst anfangen. Der lügt inzwischen schon um sein Leben, denn er wird garantiert ohne Stuhl dastehen, wenn die Musik aufhört zu spielen. Allerdings, wenn jetzt endlich der eingangs dargelegte Annäherungswert an die Wahrheit durch das, und das sage ich jetzt ganz bewusst mit dieser Wortwahl, schonungslose Ermitteln der wirklichen Fakten, denn das könnte gerade für den Westen sehr schmerzhaft werden, maximal minimiert wird, dann könnten wir alle daraus unter anderem Folgendes lernen. Der berühmte Spruch, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, muss in genau diesem Kontext dringend korrigiert werden, denn er muss korrekterweise lauten: Die Grundvoraussetzung für jeden Krieg ist die Lüge. Eben weil Krieg immer in sich schon Lüge ist, denn alle Kriege wären vermeidbar, wenn wir die wahren Motive erkennen, denn dann würde sie kein vernünftiger Mensch mittragen. Und an dieser Stelle muss ich noch ein Zitat loswerden, an die Politik und mehr noch an den sogenannten selbsternannten Qualitätsjournalismus, der gefallsüchtigen Opportunisten gerichtet. Und dieses Zitat stammt von Bertolt Brecht, welches da lautet, Zitat: Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer sie aber kennt und eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher. Zitat Ende. Denn so leid es mir tut, am Ende des Tages bleiben für die beiden eben genannten Personengruppen nur diese beiden Kategorien übrig. Und vor allem für den Journalismus ist keine von beiden schmeichelhaft. So, liebe Leser, wenn Sie tatsächlich noch nicht genug haben von mir, dann verweise ich Sie auf ein Essay, das ich hier bei Apolut veröffentlichen durfte, indem ich sehr viel detaillierter auf das eingehe, was ich hier quasi nur angerissen habe. Es trägt den vielsagenden Titel »Krieg in Europa und die Renaissance der Inquisition« und befasst sich neben den unzähligen Lügen des ganzen Ukraine-Konflikts auch mit der medialen Auseinandersetzung zwischen den freien Medien und dem sogenannten selbsternannten Qualitätsjournalismus, also dem epischen Kampf David gegen Goliath. Es war mir eine Ehre, Ihre Aufmerksamkeit gehabt zu haben bei meinen ersten praktischen Gehversuchen in der Königsklasse des Journalismus. Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.